Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntagmorgen, Südtirol, und ein ganz schönes Wochenende. Es gibt ein Alter, in dem gibt es keine Vorfälle mehr, außer die der Bandscheibe. Das ist eine der schillernden Feststellungen aus dem aktuellen Soloprogramm des Kabarettisten Alfred Dorfer. Unserem Frühstücksgast heute einen ganz schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier auf Südtirol 1.
Guten Morgen.
Als Kabarettist, Autor, Schauspieler, TV-Moderator, Dorfers Donnerstag-Macher, als Satiriker durch und durch, ist ein Mann für alle Lebenslagen, vor allem aber für die schwierigen. Seine schwierigen, die hat er auch hinter sich, zum Beispiel die Midlife-Crisis. Er ist aber aus dem Gröbsten heraus und erzählt uns auch davon. Heute und hier bis 12 Uhr, ich freue mich. In den Anreiterkeller hier in Brixen, diese beliebte Kleinkunstbühne, an einen dieser engen, runden Holztische haben wir dieses Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute verlegt. In Feuer und Flamme plaudern wir heute mit dem Wiener Kabarettisten Alfred Dorfer. Seit dem Ende von Dorfers Donnerstag im ORF, da haben ihn ja viele von uns aus den Augen verloren. Momentan ist er solo auf Tour. Wie geht's Ihnen?
In der Früh immer sehr gut. Ich bin ein absoluter Morgenmensch.
Ist das Lächeln ein ironisches?
Natürlich.
Was heißt das? Wann stehen Sie normalerweise auf?
Normalerweise stehe ich auf um 9. Das ist eine gute Zeit. Manchmal auch ein bisschen später, aber ich stehe auch sehr spät schlafen.
Eine gute Zeit, das hängt natürlich vom Beruf ab.
Von meinem Beruf, ja.
Genau. Wie bewusst sind Sie sich gerade im Kopf, dass Sie hier in Brixen sind? Also wenn man so auf Tour ist, dann nehme ich an, man hat Wien im Kopf, man hat Graz im Kopf, man hat Innsbruck im Kopf als nächste Station, man hat Bruneck im Kopf als letzte Station. Ist da Brixen irgendwie, hat das Platz, dass man sagt, man ist gerade in der Stadt?
Ja, natürlich hat das Platz. Es ist ja so, dass wenn man alleine unterwegs ist, so wie ich, und man Kontakt hat zu den Veranstaltern, ist das Ganze nicht so unpersönlich, wie wenn man, so wie es früher mal der Fall war, relativ große Tourneen gefahren ist mit keiner Ruhepause und wo dann eigentlich die Seele sich nicht unterschieden haben. Aber das vermeide ich mittlerweile, weil ich glaube, dass das, was ich mache, in großen Sälen nicht interessant ist und dass ich dort gern wieder hin zurückkehren wollte und das auch geschafft habe, wo ich herkomme.
Wenn Sie dann den Anreiterkeller hier in Brixen sehen, in dem wir gerade frühstücken, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ich meine, der Putz bröckelt ein bisschen von oben herunter, das ist Ihnen klar, oder? Dass das während der Vorstellung passieren kann.
Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Doch, das kann passieren.
Aber so laut bin ich ja nicht.
Das stimmt. Wenn Sie hier einen Vormittag frei haben, wenn Sie so irgendwie auf Tour sind, es passiert ja wahrscheinlich, dass Sie dann am Abend schon weiterfahren und dann am nächsten Tag Vormittag frei haben. Mhm. Was machen Sie da dann? Am liebsten.
Es kommt darauf an, wo ich bin. Es kann sein, dass ich diesen Vormittag nütze, um zu schreiben, weil ich ja einmal in der Woche für die Zeit in Österreich schreibe, Klasse.
Mhm.
Und es kann aber auch sein, dass ich einfach in ein Museum gehe oder mich einfach nur in einen Café setze oder blöd schaue.
Das ist blöd schauen hilft aber wahrscheinlich auch beruflich weiter, oder?
Blöd schauen hilft immer weiter, nicht nur beruflich. Blöd schauen ist für mich die Art der Meditation, die am meisten hilft.
Das ist Alfred Dorfer heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Südtirol 1 am Sonntagvormittag mit dem Wiener Satiriker Alfred Dorfer heute. Bis jetzt mit diesem Solostück, da sind Sie ja schon eine Zeit lang zu sehen. Das ist entstanden irgendwie doch zum 25-jährigen Bühnenjubiläum. In diesen ganzen vielen Jahren, die Sie schon auf der Bühne stehen oder Film machen, schreiben, was war da die Zeit, wo Sie am dankbarsten sind, dass die jetzt vorbei ist?
Ich habe eine Zeit lang sehr viele Kinofilme gedreht und da bin ich eigentlich froh, dass diese Periode vorbei ist, weil das eine Herstellungsphase ist von einem Film, die mich unfassbar fadisiert. Und auch rund um den Film ein paar Dinge passieren, wie Selbstgefälligkeiten, was das Medium an sich anbelangt oder schlechter Journalismus auch. Also es gibt nirgendwo so schlechten Journalismus wie beim Film, finde ich. Weil offensichtlich jeder oder jede, die Augen hat, um was anschauen zu können, auch gleich glaubt, Kritikerin oder Kritiker zu sein. Und das ist in der Architektur zum Beispiel überhaupt nicht so. Und in der Literatur. Im Film ist es aber erbärmlich. Und diese Art von Dummheit, um die tut mir nicht leid.
Wenn ich Ihnen jetzt sage, also ich habe zwei Lieblingsfilme in meinem Leben, das ist einmal Mediterraneo von Salvatore und Indien gehört dazu. Sind Sie dann, sagen Sie dann, oh, muss ich jetzt wieder über Indien reden, so gleich wie Pierre Brice über Winnetou reden muss? Oder?
Nein. Indien ist etwas ganz anderes. Indien war ein Produkt von Naivität. Das heißt, wir beide, der Josef und ich, wir waren der Meinung, das ist kein Film, kann kein Film sein, ist unmöglich. Und man hat uns quasi dazu überredet. Und wir wollten auch niemals einen Film draus machen und es wurde ein Film. Und für uns war das in keiner Sekunde irgendwie ein Gedanke, dass dieser Film auch erfolgreich sein könnte. Und dann kam dieser Erfolg und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Erfolge immer dann kommen, wenn man nicht sehr viel Engagement dahinter setzt. Das heißt, sie passieren einfach und die Dinge, wo man dann leicht angestrengt etwas anstrebt, funktionieren sowieso nicht. Das ist meine Erfahrung. Es gibt natürlich auch Menschen, die das anders sehen und meinen, man kann das Glück erzwingen oder je mehr.
Oder die es anders erlebt haben vielleicht.
Oder anders erlebt haben. Ich kenne es einfach nur so.
Dass Sie so vielseitig begabt und im Einsatz sind, also sei es Film, Theater, Kabarett, dann im Tatort sieht man Sie oder hat man Sie einmal gesehen. Ist das eher für Sie eine Belastung, dass Sie sagen, oh, jetzt muss ich das machen, kriege ich das für mich alles unter einen Hut? Oder ist das eher das Spannende für Sie dran, dass Sie sagen, oh, ich habe so viele verschiedene Dinge, die ich machen kann, das reizt mich gerade dran?
Ich glaube, ich bin kein Spezialist und es gibt nichts, was ich sehr, sehr gut kann. Ich kann ein paar Dinge ein bisschen. Ne? Und das ist eine Vielseitigkeit, die aber nie in eine Perfektion auf einem Gebiet sich entwickelt. Und daher ist diese Vielseitigkeit auch manchmal eine Bürde, weil man dann sich eigentlich, wie man so schön sagt, zerspragelt. Das heißt, man eigentlich manchmal nicht genau weiß, wohin gehört man oder wohin sollte man jetzt eigentlich gehen. Aber mittlerweile mit jenseits der 50 habe ich akzeptiert, dass ich so bin und wahrscheinlich auch mich nicht mehr ändern werde und versuche das irgendwie so als Wesenszug anzuerkennen.
Welche ist Ihre Stärke auf der Bühne oder als Künstler, für die Sie am meisten dankbar sind, wo Sie sagen?
Ich glaube, ich habe in all den Jahren etwas nicht verlernt, nämlich das Publikum zu mögen. Um nicht zu sagen zu lieben, falls das also bei einer anonymen Masse überhaupt ein Thema ist. Ich glaube, dass es gerade als Satiriker, der ja immer sich mit beschäftigt mit Dingen, die zu kritisieren sind, unter Anführungszeichen, es sehr leicht zu einer Berufskrankheit werden kann, die Dinge einfach nur mehr so zu sehen, oder nur mehr negativ zu sehen, nur mehr ironisch zu sehen. Und wenn das im Vordergrund steht, dann schleicht sich dann auch so eine leichte Verachtung ein. Und dafür bin ich dankbar, dass das Leben mir das verunmöglicht hat. Und ich betrachte das aber nicht als meine Leistung, sondern als Glücksfall.
Gibt es eine Eigenschaft an Ihnen, die Ihnen in diesem Geschäft ab und zu ein Bein stellt?
Ja, und zwar deswegen, weil ich in einer Traumwelt lebe, weil ich glaube, dass man sich mit offenem Visier begegnen sollte. Das heißt, ich glaube, dass man, wenn man schon den Konflikt sucht oder eine Konfrontation sucht, dass man da einfach das Visier öffnen sollte und nicht Dinge hinterrücks machen sollte oder auf eine perfide Art und Weise. Und das ist meine Lebenseinstellung und wir wissen natürlich, dass es im Leben oftmals so nicht ist. Aber vielleicht lerne ich das auch noch.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Ja, mit dem Kabarettisten, Schauspieler und Autor Alfred Dorfer heute. Einen ganz schönen Sonntagvormittag. Dr. Alfred Dorfer steht da ja. Die Österreicher legen generell mehr Wert auf Titel als wir Südtiroler. Tun Sie das auch?
Nein, ich habe diesen Titel als Produkt einer Dissertation bekommen, die ich unbedingt machen wollte, weil mir das Thema gereizt hat. Nämlich, gibt es unterschiedliche Funktionen von Satire in politischen Systemen. Das war das zu vergleichen. Mir ging es nicht um Textvergleich, weil das steht mir überhaupt nicht zu als Kollege, sondern es ging mir darum, um festzustellen, ob Satire auch den Machthabern nützen kann oder ob es sogar mit den Machthabern kooperieren kann. und dieses in verschiedensten Systemen zu vergleichen. Das heißt, es hat mich eigentlich interessiert, wieder in ein anderes Biotop zurückzukehren, nämlich in die Universität, wo ich ja herkomme eigentlich, und wieder andere Problemstellungen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und aus dem eigenen Biotop wieder auszusteigen. Und das war eigentlich der Grund, ob jetzt dahinter ein Titel steht oder nicht. Also ich bin ja deswegen weder reicher noch schöner noch jünger.
Also es war nicht irgendwie, war das der Grund, also dass Sie einfach das Thema gereizt hat? Weil ja. Sie hatten den, also Ihr Studium, Ihr Theaterwissenschaftsstudium, das hatten Sie, glaube ich, nach der Matura begonnen und dann 2 Jahre danach wegen des Schauspielstudiums, also wegen der Schauspielerei ein bisschen aufgegeben, oder?
Habe ich das richtig im Kopf? Ich habe es fertig gehabt. Ich hatte nur die Dissertation noch nicht.
Ah, okay, also es war so gut wie fertig.
Also es war einfach ein jugendlicher Akt von, wie ich würde sagen, Dummheit. Wo man sagt, jetzt habe ich das Studium fertig, wozu brauche ich diesen Schein, wozu brauche ich die Dissertation? Und habe das Dissertationsthema in der Hand gehabt und kam nie wieder auf die Uni. Und Jahre später, 20 Jahre später, habe ich mir gedacht, bei einer Heimfahrt von einer Tournee, warum habe ich es eigentlich abgebrochen? Und hatte keinen Grund für mich und habe meine ehemalige Doktormutter angerufen am nächsten Tag und sie hat gesagt, ich warte schon 20 Jahre auf sie und habe dort bei ihr wieder begonnen.
Und wie lange haben Sie dann geschrieben an der Dissertation?
Ich musste zunächst einmal das Magisterium, also neue Studienordnung, ich musste zuerst einmal den Magister nachholen, also diese andere Form, um überhaupt wieder zur Dissertation, also ich habe mir da sehr viel Arbeit angetan und ich habe letzten Endes sicherlich 4 oder 5 Jahre gebraucht. Wieder.
Aber das war, also weil es gibt ja viele Südtiroler, die in Wien ihre Studienjahre verbringen und die feiern sich dann durch diese 5 Jahre. Also das war eine sehr andere Studienzeit, wie Sie sie jetzt erlebt haben. Waren Sie da gleichzeitig auf Tournee und haben dann nachts irgendwie geschrieben? Oder wie haben Sie?
Ich schreibe immer in der Nacht und das geht gar nicht anders von meinem Biorhythmus oder von meinem Zeitplan. Und ich habe sozusagen die Seminararbeiten dann und auch die Thesis in der Nacht geschrieben, ja.
Wo sitzen Sie da dann?
Hotelzimmer zum Beispiel.
Im Bett oder am Tisch? Oder?
Ah nein, nur am Tisch. Im Bett geht nicht, dann schlafe ich ein.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ja, und der Satiriker und Schauspieler Alfred Dorfer aus Wien. Den haben wir hierher in den Anreiterkeller nach Brixen, nach Stufels gebeten. Eine der Bühnen, auf denen er ja gerne zu Gast war, auch das letzte Mal erst im Anfang Mai jetzt, Ende Mai jetzt. Dachterrasse gibt's hier ja keine, sonst würden wir wahrscheinlich natürlich jetzt in der Vormittagssonne auf der Dachterrasse sitzen. Wie fängt bei Ihnen sonst ein Sonntag an? Also wir haben gehört, Sie sind eher ein Spätaufsteher, nehmen wir 9. Wer sitzt dann beim Frühstück? Wo sitzen Sie und was gibt's?
Es bringt meinen Beruf mit sich, dass ich oft mal gar nicht weiß, ob Sonntag ist. Weil ich manchmal auch Sonntag auftrete, dafür Montag nicht. Und das ist den Terminplänen der Theater geschuldet. Und wiewohl ich aber finde, weil diese Diskussion, die gab es bei uns, ich weiß nicht, ob das in Südtirol auch Thema ist, auch diesen Sonntag aufzumachen. Mhm. Ja, aber ich halte das für einen großen Fehler, weil es zumindest einen Tag in der Woche geben muss, wo nichts gearbeitet wird und der völlig frei steht, wo man auch nicht einkaufen sollte. Ich halte das für einen Schwachsinn, dass man immer rund um die Uhr und überall alles bekommen sollte. Ich wüsste nicht, wo das hinführen sollte, außer zu einem falschen Weltbild.
Ja, gut, jetzt haben Sie diesen Beruf. Wenn Sie dann aber einen Tag frei haben und daheim sind, wie schaut es dann aus gemütlich?
Dann gehe ich ins Kaffeehaus frühstücken, weil das ist für mich Luxus, weil das heißt, ich stehe dort und kann, während die anderen schnell mal einen Kaffee trinken, so italienisch, wissen Sie, so zwischendurch, hier 1-2 Stunden verbringen und den Menschen in ihrer Hektik zuschauen.
Hören Sie Radio in der Früh oder ärgern Sie sich dann nur, wenn Sie...
Ich höre fast immer nur Ö1 und ärgere mich natürlich auch bei Ö1, klarerweise, weil es auch, wenn man 24 Stunden Programm macht, jeden Tag, natürlich auch Dinge dabei sind, die ärgerlich sind. Wie zum Beispiel überhebliche Wissenschaftler, die irgendeinen Schwachsinn in der Sendung sagen und alle müssen es glauben, oder eitle Künstler oder Kulturschnösel oder sowas. Aber das gehört dazu.
Selbstironie und die Überlebensnotwendigkeit von Selbstironie. Da plaudern wir heute am Vormittag noch weiter, unter anderem und über eine ganz wichtige Zeit in Rom. Alfred Dorfer in Feuer und Flamme. Es ist 10:30. Ein Sonntagsratscher mit Sarah Bernardi heute und einem der ganz Großen im österreichischen Kabarett, Alfred Dorfer. Ein gewisses Maß an Selbstironie, es macht einem das Leben schon leichter, oder?
Es ist für mich die einzige Möglichkeit, das Leben überhaupt zu bestehen, Selbstironie zu haben. Und deswegen bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich mich immer nur mit Menschen umgeben habe, mein ganzes Leben schon als Kind, als ich mir es aussuchen konnte, mit Menschen umgeben habe, die Humor hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein wichtiger Mensch in meinem Leben, den ich mir selbst aussuchen konnte, als Kontakt, keinen Humor hatte. Und ich habe nach wie vor ein großes Problem, das gebe ich zu, und das ist auch ungerecht wahrscheinlich, mit Menschen, die humorbefreit sind. Wo ich das Gefühl habe, da fehlt diese Ader. Damit habe ich wirklich ein Kommunikationsproblem.
Es gibt ja verschiedene Arten von Humor.
Natürlich gibt es verschiedene Arten von Humor.
Man würde bei Ihnen jetzt auch nicht nur sagen, dass Sie ein humorvoller Mensch sind, sondern wenn man Sie da sitzen sieht, das verstehen Sie, oder? Dass Sie dann vielleicht, dann sehen Sie sehr ernst aus. Wenn Sie manchmal irgendwo sitzen und jemand kennt Sie nicht, und er unterhält sich mit Ihnen, dass er vielleicht Ihren Humor nicht auf Anhieb versteht. Also es gibt sehr viele verschiedene Arten von Humor.
Es gibt natürlich verschiedene Arten von Humor, aber es gibt auch Menschen, für die Humor keine Rolle spielt. Es gibt auch Menschen, für die Sex keine Rolle spielt. Es gibt Menschen, für die Alkohol keine Rolle spielt oder Kunst. Ja? Aber das ist schon eine klare Lebenseinstellung, wo man sagt, das ist für mich etwas, was nicht mein Konzept ist.
Was macht das Leben sonst noch leichter?
Außer Humor. Ich glaube, dass Humor eine Grundstimmung ist, die man haben sollte. Das heißt aber nicht, dass man dauernd Witze macht oder dauernd lacht, sondern Humor heißt einfach, eine Grundstimmung zu haben für eine Distanznahme. Dass man sagt, ich könnte zu den Problemen, die es gibt, aber auch zu meinen eigenen Problemen, jederzeit ein bisschen auf Distanz geben und blöd gehen und plötzlich ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und das ist für mich eigentlich die therapeutische Sinnhaftigkeit.
Ihre Eltern, die haben sich sehr früh scheiden lassen. Ihre Mutter hat Sie und Ihre Schwester, Ihre größere Schwester, alleine großgezogen. Was sind so Erinnerungen, die Ihnen, oder Bilder, die Ihnen aus der Zeit geblieben sind? Also
Die Mutter hat eine Meisterleistung vollbracht, nämlich sie hat trotz einer Situation mit wenig Geld für uns beide niemals die Stimmung aufkommen lassen, es fehlt was, also ökonomisch. Also wenn man sagt, ja, wir konnten uns das oder jenes jetzt nicht leisten. Und das war eine Meisterleistung, die ich bis heute nicht verstehe. Und deswegen sind für mich alleinerziehende Mütter eigentlich Heldinnen in jeder Hinsicht. Heute mehr denn je, weil die ökonomische Situation viel schlimmer geworden ist, natürlich. Weil es jetzt auch Druck gibt, dass man das und das haben müsste, besitzen müsste, unter den Kindern auch. Das gab es zu unserer Zeit natürlich nicht, weil ja alle wenig hatten. Und deswegen sind für mich alleinerziehende Mütter und wenn auch Väter, nur das ist ja glaube ich nur 1% oder 2, die Heldinnen.
Sie halten es überhaupt sehr viel von Frauen, also von ihren Eigenschaften.
Ich halte Frauen grundsätzlich für intelligenter. Und das ist jetzt keine Schleimerei oder auch keine Anbiederung, sondern das ist meine Lebenserfahrung. Ich halte Frauen im Zugang zur Wahrheit, zur Realität, zur Pragmatik für wesentlich intelligenter als Männer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sie unterdrücken muss.
Verstehe ich.
Oder warum man sie jahrhundertelang unterdrückt hat auch, oder Jahrtausende lang, weil es hier eine Fähigkeit gibt, die man als Mann oder nicht ganz durchschaut, man sich auch unterlegen fühlt und daher eine Gegenwelt aufbauen muss, wo die männliche Intelligenz einfach überwiegt. Ne? Oder wo das mehr darauf ankommt, was eben Männer besser können. Und deswegen halte ich sehr viel davon, weil die Frauen uns da überlegen sind und ich immer gerne mich mit Menschen umgebe, die was besser können als ich.
Wir kommen zurück zum Thema Alleinerziehend. Es gibt das Alfred Dorfer Stipendium, also da unterstützen Sie Studentinnen, ja. Alleinerziehende Studentinnen. Es ist heutzutage schwieriger, alleinerziehend zu sein oder einfacher. Was meinen Sie als damals, als zu Zeiten Ihrer Mutter?
Damals war es so noch behaftet mit einem Stigma. Also eine geschiedene Frau damals in den 60er Jahren war auch eine, die man schief angeschaut hat. So als ob sie schuld wäre, immer schuld daran sein müsste. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr der Fall, besonders nicht im urbanen Bereich. Aber ich glaube, dass die ökonomischen Zwänge viel stärker geworden sind und es immer mehr Leute gibt, die sich immer weniger leisten können. Und das ist eigentlich die Form der Entmündigung, der politischen Entmündigung, weil Menschen dann zunehmend damit beschäftigt sind, um das Notwendigste überhaupt zusammenzubekommen und sich dann keine Gedanken machen können, ob jetzt demokratisch oder was auch immer etwas schiefläuft.
Ihre Mutter, lebt die noch?
Nein, ist gestorben.
Ja, ist das, wie lange ist das her? Also
2 Jahre.
Mhm. Ihr Sohn ist der Max, glaube ich. Heißt der ja. Max? Stimmt das? Wie alt ist der inzwischen?
25.
Und Ihre Lebenspartnerin ist nicht die Mama von Max? Also es ist, oder?
Nein. Nein?
Ja. Übers Urlaub machen, Dorf aus Art zu reisen und Reiseliteratur abzuwatschen, ratschen wir weiter. Nach diesem Südtirol 1 Hit hier für Ihren Sonntagvormittag. Ihr Ferienradio, Südtirol 1 am Sonntagvormittag in Feuer und Flamme. Heute mit dem Wiener Schauspieler und Kabarettisten Alfred Dorfer. Fast 3 Wochen Ferien haben wir schon hinter uns. So nach und nach hacken wir jetzt noch alle mündlichen Maturaprüfungen ab in diesen Tagen. Wo haben bei Ihnen die schlechten Noten im Zeugnis damals gestanden?
Ich war ganz, ganz untalentiert in Mathematik und in Zeichnen und in Handarbeiten, wie es heute. Wie heißt es jetzt?
Werken.
Gut. Damals hieß Handarbeiten Knabenhandarbeit. Und also diese 3 Fächer und auch Chemie dann später, weil ich das absolut uninteressant gefunden habe und nicht wusste, warum es das überhaupt gibt. Und gut war ich in allen Sprachen und in Geschichte und Philosophie.
Sitzen geblieben sitze ich aber nie.
Nein, ich bin nie sitzen geblieben. Ich war auch nie nah dran. Ich hatte nur immer schlechte Betragungsnoten.
Weil sie laut waren oder weil sie frech waren?
Guschert heißt das. Guschert
heißt das. Das versteht man hier auch. Die Sommerferien als Bub, wie haben Sie die immer verbracht? Also bei uns, da gehört dazu Wandern natürlich, auf der Alm, bei der Eltern, bei Oma, Opa oder... Was hat bei Ihnen dazu gehört?
Bei uns war es so, dass es haben 2 Sommerferien bei mir so begonnen, dass ich beim Sport mich verletzt habe und da gleich den ersten Monat im Bett gelegen bin. Also das waren 2 Sommerferien, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Weil ich ja Fußball gespielt habe, aha, sehr lang. Ja. Und einmal war es auch ein Fahrradunfall, ein schwerer, beim Querfeld einfahren. Und so waren dann doch einige Sommerferien dabei, die ich gar nicht richtig mitbekommen habe, so als im Sinne von, was tut man außer liegen. Und ich war ein Schlechtwetterleser, das heißt, ich habe wahnsinnig viel gelesen und habe sehr viel Sport gemacht, habe Fußball gespielt. Und Wandern war bei uns in der Familie groß angeschrieben, mache ich heute noch am liebsten eigentlich. Das ist für mich die beste Art, sich zu bewegen. Und natürlich Baden, Schwimmen und später dann gab es dann die Sprachferien, wo man dann nach England gefahren ist und hat dann Englisch gelernt oder neue Getränke kennengelernt.
Mädchen
natürlich auch, die man dann schwer verstanden hat, weil sie einen eigenen englischen Dialekt gekriegt haben. Und dann ist man draufgekommen, es sind Französinnen. Und
oder Italienerinnen.
Nein, Italienerinnen waren dort nicht.
Ah, nicht?
Schade. Eigentlich schade. Das ist so ein Jugendtraum, eine Italienerin. Einmal ist eine Italienerin.
Ich sehe, eine Liebe, über die wir noch sprechen, zu Italien überhaupt. Ja. Und einer Zeit in Rom.
Da darf man in Südtirol überhaupt
natürlich
über Gottes Liebe.
Und alle anderen, für die man das nicht darf, die können jetzt auch ausschalten. Wirklich, ist so. Das Nachfragen und das Hinterfragen und dieses hartnäckig sein, das ist was man als Kabarettist, als Satiriker auch sehr betreiben muss, also sehr mit Nachdruck betreiben muss. Sind Sie imstande, wenn Sie so richtig abzuschalten und zu entspannen und auch einmal alles gehen zu lassen, wenn Sie irgendwo sitzen, sei es im Urlaub oder abends zu einem Gläschen Wein? Oder sind Sie generell jemand, der sich so schon dann auch festbeißt?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin sozusagen keine Humorhebamme, die immer im Dienst ist und immer angepaged werden kann, wann sie gebraucht wird, sondern ich besitze die Fähigkeit, wo wir vorhin geredet haben, das sogenannte Blödschauen. Ne? Wo man sagt, man sitzt und schaut, deppert und genießt, also das ist, für mich macht das eigentlich Reisen aus, wo alle dann sagen, das verstehe ich nicht, wieso gehen wir jetzt nicht doch dann noch in dieses berühmte Museum oder diese, da wäre noch die Kirche offen oder der Park. Und für mich ist aber die beste Art und Weise, eine Stadt kennenzulernen, mich hinzusetzen, ein paar Stunden, um diesen Treiben zuzuschauen, um mal zu schauen, ist das überhaupt eine Atmosphäre, die sich mir erschließt. Und also für mich heißt Stadtbesichtigung eigentlich, sich in diese Stadt einzutauchen und sie zu beobachten oder dann irgendwann mal gar nicht mehr zu beobachten, sondern selbst mitzufließen. Das ist für mich Reisen. Mhm. Und da sind die Liste, wo dann bei jedem Reiseführer die Top 10 Sehenswürdigkeit, wo ich immer sage, was ist das eigentlich für eine Art zu reisen, das ist sehr deutsch. Also die Deutschen sind ja keine Reiser, die Deutschen sind ja bestenfalls Menschen, die wohin fahren, um festzustellen, dass es zu Hause besser ist. Ne? Mhm. Also das Deutschen sind kein Reisevolk. Und die meisten unserer Reiseführer aber deutsche Reiseführer sind, das heißt Deutschland-Reiseführer, bekommen wir da quasi über die Reiseführer so eine ganz miese Art und Weise des Herumfahrens mit. Und das, der Höhepunkt war für mich, dass ich in einen Tokio-Reiseführer, einen deutschen Tokio-Reiseführer, eine Liste gelesen habe, wo man die besten und günstigsten Pizzen bekommt in Tokio. Und das ist ja vollkommen verblödet. Und für mich ist Reisen halt das Eintauchen in das andere, das, wo man sagt, man müsste die Fähigkeit besitzen, Wien, Österreich, den deutschen Sprachraum hinter sich zu lassen und zu sagen, ich tauche jetzt sozusagen in eine neue Geschichte. Das gelingt natürlich nicht immer, das gelingt auch nicht überall, weil nicht jede Stadt, nicht jeder Platz ist für uns geschaffen. Ne? Aber dort, wo es gelingt, ist es einfach eine völlig neue Erfahrung, die ich fast als meditativ bezeichnen würde.
Sie wollten auch mal einen Reiseführer schreiben, habe ich irgendwo gelesen. Also,
Ich habe ein paar.
Ehrlich, wirklich?
Und habe das dann gleich wieder aufgegeben, ja.
Aha. Warum?
Weil ich die radikale Ansicht vertrete, dass jeder Reiseführer das besprochene Land eigentlich schändet. Zwar deswegen, weil er ihm nicht gerecht werden kann. Weil man muss dort leben.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und auf die zweite Stunde Sonntagsfrühstück zum schwarzen Kaffee und ganz viel schwarzem Humor freue ich mich jetzt mit dem Wiener Kabarettisten, Autor, Schauspieler, durch und durch Satiriker Alfred Dorfer. In einem Anflug von Männerkrise, so um die 50, da hätte er fast Wien, seiner Heimatstadt, den Rücken gekehrt und wäre für immer nach Italien gezogen. Wie es dazu gekommen ist und was ihm an Südtirol auffällt, wenn er so genau hinschaut. Danach möchte ich ihn gerne noch fragen, heute vor 12 Uhr. 11 Uhr haben wir es inzwischen und es freut mich sehr, wenn Sie diese zweite Stunde Feuer und Flamme auch noch mit uns hier verratschen. Südtirols bester Musikmix und Alfred Dorfer dazu heute in Feuer und Flamme, dem Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1, Kabarettist und Vater eines 25-jährigen Sohnes, Max, der bald sein Medizinstudium abschließen wird, also nicht ganz wirklich die Leidenschaft der Bühne vom Vater geerbt hat. Wir kämen recht weit, Herr Dorfer, wenn wir dieses Interview hier auf Italienisch führen würden, ja?
Also wenn Sie über meine grammatikalischen Fehler hinwegsehen würden, dann kommen wir weit.
Diese Zeit, in der Sie in Rom waren, wie lange liegt das jetzt zurück? 5, 6, 7 Jahre? Sowas.
Ja, also ich war eine Zeit lang sehr viel in Rom, immer so stückchenweise, und habe dort Intensivkurse gemacht in Italienisch. Und das war insofern sehr interessant, weil ich die Stadt eigentlich nicht kannte und auch keinen Menschen dort kannte in dieser Stadt, in dieser riesigen Stadt. Und auch im Laufe der Zeit, außer meine zwei Lehrer, niemanden kennengelernt hat. Weil normalerweise sagt man ja, der Römer ist so offen. Ne? Ich kann das nicht bestätigen, aber ich wollte aber auch niemanden kennenlernen. Es war für mich eigentlich sowas wie ein Refugium. So man sagt, man baut sich in einer großen, antiken Stadt eine Eremitage und fährt zu Studienzwecken hin und lernt eine Sprache, die man immer schon geliebt hat, schon als Kind geliebt hat, weil man ja in Italien halt war. Und dann auch sehr gut Latein konnte. Und So habe ich mir da eine Lerneremitage gebaut. Und das war eine sehr feine Zeit, wo ich so knapp davor war, eigentlich nach Rom zu gehen überhaupt. Also fix dorthin zu
gehen.
Wie
hätten Sie das dann beruflich gemacht?
Keine Ahnung. Sie wissen ja, dass man manchmal Ideen hat oder spontane Leidenschaften, wo man sich dann jetzt nicht im Moment überlegt, was heißt das dann für diesen Kontoauszug.
Sie haben aber Theater auch gespielt in nicht deutschsprachigen Orten,
Städten.
Wie funktioniert das dann mit dem Publikum?
Ich habe in vielen europäischen Städten auf Deutsch vor der dortigen deutschsprachigen Community gespielt, in Belgrad, in Sofia. Und ich bin auch schon auf Englisch aufgetreten und habe auch kurz vorgehabt, auf Italienisch aufzutreten. Also das sind alles so kleine Pläne, die man hat, und die Zeit zeigt dann immer eh ganz deutlich, ob das geht oder nicht.
Was tut Ihnen an Italien so gut?
Das ist unbeschreiblich für mich, wobei Italien, kann man jetzt nicht sagen, dass es Italien grundsätzlich ist, was mir gut tut. Ich habe mich halt sehr verliebt in Rom und in Sardinien. Wobei Sardinien eigentlich, sagen die Sardinier auch selbst, nicht Italien ist.
Kontinente, sagen die immer. Italien ist der Kontinent und wir sind die Sarden.
Was ich natürlich nicht mitbekomme, den Unterschied. Aber ich habe mich in gewisse Plätze in Italien verliebt, die ich immer wieder aufsuche. Und das ist jetzt keine generelle Liebe zum Land und zu den Leuten, weil es gibt in Italien durchaus Dinge, die man nicht lieben kann, wie zum Beispiel die Berlusconi-Geschichte, die zurückliegt, oder auch diese ständige Vernetzung mit der Mafia oder anderen Dingen. Aber das kriegst du ja nicht mit, wenn du sozusagen nur Gastpassagier bist. Und ich habe mich da eigentlich hauptsächlich in einige Plätze verliebt, und das kann man als Romantik bezeichnen, das ist klar. Aber wahrscheinlich muss es so etwas geben, um ein Refugium zu haben, wo man sich stressfrei bewegen kann.
Ein gutes Glas Rotwein ist heute das höchste der Gefühle, das Sie sich gönnen in Sachen Alkohol. Die Zeiten, in denen der Alkohol Sie getröstet hat, die sind inzwischen vorbei. Mit Alfred Dorfer ratschen wir darüber weiter. In knapp 5 Minuten im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Südtirol 1 am Sonntagvormittag in Feuer und Flamme, unserem prominenten Frühstück, heute mit einem der erfolgreichsten Wiener. Ganz egal, ob wir Film, Fernsehen, die Bühne hernehmen oder überhaupt alle drei, der Satiriker Alfred Dorfer. Der hat sich mit mir hier im Anreiterkeller in Brixen zusammengesetzt. Diese Kühle, die genießen wir an heißen Tagen momentan wie diesen. Männer um die 50 brauchen ja Trost. Ja, das erleben wir oft. Bei Ihnen, Herr Dorfer, da war es eine Zeit lang der Alkohol. Dann ein Italienischkurs in Italien, der Trost in einem schwierigen Alter, in dem es so Zeit ist, Bilanz zu ziehen, vielleicht zurückzuschauen, sich selbst zu überdenken, zu entscheiden, wie es weitergeht.
Ich finde es sehr elegant, dass Sie den Midlife-Crisis als Wort vermieden haben.
Weil ich das Wort blöd finde, ganz einfach.
Das Wort ist deswegen blöd, weil wenn es danach ginge, wäre ich schon mit 14 in der Midlife-Crisis gewesen, weil ich mit 14 schon nicht genau gewusst habe, wie soll es weitergehen und mein Leben muss ich jetzt wirklich ändern. Das hatte ich mit 18 und mit 22 und mit 27, also immer. Okay. Und deswegen ist für mich dieser Begriff so lächerlich, weil er eigentlich hier etwas platt macht. Er macht etwas platt, so wie Depression. Depression macht auch etwas platt. Wir haben mal ein Wort, dann sind wir sehr glücklich. In Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, was das ist. Weil es nämlich wahrscheinlich so viele Ausformungen von Midlife Crisis oder Depression gibt, wie es Menschen gibt. Und es geht einfach um die Frage, glaube ich, bei Männern um die Mitte 40, was kann ich meinem Leben noch bei vollster Energie für eine neue oder sinnvolle Wendung geben? Und das kann man beantworten mit einer jungen Frau, das kann man beantworten mit dem Motorradführerschein, das kann man beantworten mit Italienisch lernen in Rom, oder das kann man auch beantworten mit Tätowierungen. Also es ist wurscht, es gibt hier lächerliche Reaktionen, es gibt weniger lächerliche Reaktionen, aber ich glaube, dass diese Geschichte, wo plötzlich die biologische Uhr hörbar wird, ich rede jetzt nur von Männern, weil von Frauen verstehe ich nichts, wo man sagt, okay, ich könnte jetzt eigentlich noch einmal neu beginnen, weil ich bin energetisch dazu noch in der Lage. Und ich glaube, die zweite Midlife-Crisis, die dann kommt, die dann viel trauriger ist, ist, dass dann Männer nochmal eine neue Wendung geben möchten, aber dazu energetisch nicht mehr, körperlich nicht mehr in der Lage sind. Und das ist der Stoff, aus dem die Komödien sind.
Es gibt hier in Brixen, gibt es am Domplatz einen Brunnen, der so den Weg des Lebens zeigt. Ja. Also, waren Sie am Domplatz?
Ja.
Ja? Und kennen Sie den Brunnen?
Ja.
Ja, genau. Und wo sehen Sie sich gerade? Also mit 53, wo sitzt man da? Ganz oben wahrscheinlich, oder?
Na, das kann ich, noch einmal, auch in der Frage kann ich mich selbst nicht sehen, weil da müsste ich so weit aus mir heraustreten. Und Sie wissen ja, dass da sehr viele Wünsche dann plötzlich die Realität überlagern oder man sich selbst nicht irgendwie gut beurteilen kann. Ich denke, dass Altwerden erst dann beginnt, wenn man aufhört, sich zu hinterfragen. Und man kann durch gewisse Tricks seinen Körper fit halten, aber man kann, wenn das mal aufhört, gibt es keine Tricks mehr. Und deswegen ist der Alterungsprozess, heißt, den Alterungsprozess verhindern, heißt nicht ewig jung sein zu wollen, das ist lächerlich, sondern das heißt einfach ständig flexibel im Kopf zu bleiben, wach und hell zu bleiben. Und ich glaube, dass das der einzige entscheidende Punkt ist.
Und mit dem Kabarettisten, Fernsehmacher, Autor, Schauspieler Alfred Dorfer. Was sehen Sie, wenn Sie Südtirol sehen? Was spüren Sie da?
Das ist eine sehr heikle Frage, weil wenn man wo nicht sehr, sehr oft ist, wie ich hier in Südtirol, dann ist jedes Urteil, Sie Reiseführer, was wir vorher geredet haben, eigentlich immer anmaßend.
Deswegen frage ich Sie auch nicht, wie finden Sie Südtirol, sondern ich sage, was sehen Sie, wenn Sie einfach nur da sitzen und dumm schauen, wie Sie es vorhin gesagt haben, was sehen Sie
da? Ich sehe hier eine Spaltung. Und das ist wie ein Gap, den ich hier immer wieder erlebe, der mir aber als jemand, der von ferne kommt und sehr selten da ist, weder nachvollziehbar ist, klarerweise. Ich meine jetzt natürlich emotional nachvollziehbar. Also gescheite Theorien kann man immer entwerfen. Da gibt es ja Historiker, die dann das so. Das trifft aber nicht den Kern, sondern es geht mir eigentlich um die Spaltung, die ich im Lebendigen, das heißt in der Vitalität hier, sehen kann. Oder die mir entgegenkommt.
Mhm. Haben Sie zum Südtiroler Publikum irgendeine Erfahrung? Die lachen an komischen Stellen oder ist das meist, sie sagen, das sind wie Tiroler?
Also überhaupt nicht. Also für mich, und ich sage jetzt was sehr Gefährliches, für mich ist das eigentlich etwas, was zu uns dazugehört. Also das ist, ich rede jetzt von der Mentalität.
Aha, ja.
Ich rede jetzt nicht vom Pass und ich rede jetzt nicht von wo auch immer. Ich rede auch überhaupt nicht von Imperialismus, sondern ich rede von Gemüt und Mentalität, von Sprache natürlich und von Lebensperspektiven. Ist das etwas, was zu uns, heißt jetzt uns, wo ich herkomme, dazugehört, viel mehr dazugehört als zum Beispiel Köln oder Dresden oder Kiel oder Hamburg oder Frankfurt. Ne? Das ist für mich viel näher dran. Und es gehört auch viel mehr dazu als zum Beispiel Teile der Schweiz, ja? Wo man auch sagen könnte, naja, das ist ein Ausland, wo man halt auch Deutsch spricht. Ja? Sondern das ist etwas ganz Eigenartiges. Und ich sage, das ist deswegen ein bisschen gefährlich, was ich sage, weil das klingt ja sofort nach, wissen Sie, 10. Bundesland und dieser Scheiß. Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine einfach, dass es gibt Gebiete, da kommst du hin und spielst und spürst, du sprichst die gleiche Sprache. Ja? Metaphorisch gesprochen. Und dann gibt es Inseln oder Gebiete im deutschen Sprachraum, wo du das Gefühl gar nicht hast und wo du eher das Gefühl hast, du bist eigentlich ein Fremder. Und das habe ich ja nicht.
Für große Reisen bleibt Alfred Dorfer heuer nicht viel Zeit. Er führt Regie den Sommer über, das heißt natürlich viel Arbeit, konsequente Arbeit. Aber sein nächstes großes Reiseziel, sagt er, das ist Ecuador. Also der Traum, der ist da irgendwo im Hinterstübchen. Einen ganz schönen Sommersonntag, Südtirol, an diesem 1. im Juli.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und erfolgreiche Wiener Satiriker Alfred Dorfer ratscht sich mit uns hier in Feuer und Flamme durch den Vormittag, beruflich, aber natürlich auch privat, was er nicht so sehr gerne tut. Sie sagen, Herr Dorfer, es ist schwer, der Mensch an Ihrer Seite zu sein, oder?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass... Also ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Ich glaube, wenn jemand auf der Bühne steht, dann muss er auch einen gewissen Schatten haben. Also das ist keine Krankheit, das ist kein Beruf, den man sich ohne Krankheit aussucht. Eine gewisse, das ist, also da hat man, wie man sagt, einen Boscher, natürlich. Und es kommt natürlich nur darauf an, wie sozial verträglich ist dieser Boscher. Also wie sehr kann man damit umgehen als anderer, als andere. Und ist das etwas, was sich ohnehin handeln lässt, wenn man diesen Menschen heute... Ich vergleiche das immer mit einem ganz kleinen Kind. Ein ganz kleines Kind hat gewisse spezielle Eigenschaften, die man als Jungvater zum Beispiel und natürlich auch als Jungmutter akzeptieren muss, weil sie vollkommen anders verhält und weil es mit normalen Maßstäben nicht ganz zu messen ist. Nur beim kleinen Kind weiß man, es entwickelt sich. Bei Künstlern, glaube ich, ist es manchmal so, dass sie sich nicht in eine normale Richtung entwickeln. Und die entscheidende Frage ist es, wie gesagt, ist es sozial verträglich, ist es aushaltbar und ist es im Rahmen?
Wie im Rahmen das bei Ihnen ist und wie aushaltbar, das haben wir ja noch bis 12 Uhr Zeit zu erkunden. 11:30 haben wir es, bis jetzt. Und mit dem Satiriker Alfred Dorfer heute hier zum Sonntagsratscher. Wenn Sie Zeitung lesen, Herr Dorfer, Radio hören und Fernsehen, vom Thema Flüchtlinge im Moment zum Beispiel, diese Never-Ending Griechenland-Krise, IS, FIFA-Skandal ist ja auch nicht lange zurück für jemanden, einen Fußballfan, wie Sie es sind. Was macht Sie denn am meisten betroffen im Moment?
Ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo gewisse Dämme einfach brechen. Ich denke, dass es Korruption, Massaker, Genozide immer schon gegeben hat, mal mehr, mal weniger. Wir wussten davon, wir wollten davon wissen, wir wollten davon nicht wissen. Das ist nicht das besonders Neue. Neu ist, dass eigentlich meiner Empfindung nach, wenn ich so sitze und deppert schaue, in die Welt, dass ein Damm gebrochen ist, nämlich, dass man es überhaupt nicht mehr versucht, den Schein zu wahren, dass es um Demokratie ginge oder sonstige Werte. Es geht um keine Werte mehr, sondern es geht einfach nur mehr um Profit. Es geht nur mehr um Hohlheit und es geht nur mehr um Entmündigung der einzelnen Menschen auf einer gewissen Ebene, die ich mir nie vorstellen hätte können, noch vor 10 Jahren. Und bis vor kurzem war es dann auch noch immer so, dass man versucht hat, naja, die westlichen Werte, die müssen wir verteidigen und die Aufklärung und dieser ganze Schmuff. Ne? Und mittlerweile wird jetzt gar nicht mehr die Bemühung gemacht, hier irgendeinen Vorhang drüber zu breiten, sondern es ist völlig klar, worum es geht. Und ich denke, dass das für alle Menschen, die sich eine gewisse Sensibilität bewahrt haben, wahnsinnig irritierend sein muss. Und da ich aber kein Pessimist bin, weil ich glaube, dass pessimistische Satiriker uninteressant sind, und ich vom Wesen her auch kein Pessimist bin, sehe ich darin eine Chance. Ich sehe darin eine Chance einer Neuorientierung, wo einzelne Menschen oder Gruppen dieses Ding, sei es jetzt auf dem Gebiet der Lebensmittel, sei es auf dem Gebiet des politischen Bewusstseins, sei es auf des Demokratiebewusstseins, wurscht wo, dass Menschen einfach hier die Dinge selbst in die Hand nehmen wieder und sich hier nicht mehr gängeln lassen oder auch nicht mehr betrügen. Es geht ja einfach darum, dass wir eigentlich tagtäglich betrogen werden, ne? Und belogen werden. Nur jetzt wissen wir es. Und ich glaube, dass wir es vor 10 Jahren noch nicht glauben wollten. Und das ist meiner Ansicht nach der Vorteil an diesem Hammer, der noch einige Jahre dauern wird natürlich, in der Bewusstwerdung. Und dann glaube ich, dass sich dann was entwickeln kann.
Das war es fast schon für heute in Feuer und Flamme mit Alfred Dorfer. Auf unser Frage-Antwort-Spiel zum Abschluss freue ich mich auch noch gleich. So endet traditionell jeder Ratscher hier bei uns. Also nach diesem Wochenendhit.
Er liebt Italien, manche Ecken dort zumindest, das haben wir heute erfahren. Italienische Frauen, die fehlen ihm auch noch auf seiner Liste. Er liebt sein Publikum, das macht ihn am meisten stolz, weil das als durch und durch kritischer Satiriker gar nicht so einfach ist, zumindest diese Liebe nicht zu verlieren. Und seine Mutter, die hat er sehr in Ehren, weil sie ihn als alleinstehende Frau damals durchs Leben geboxt hat, ohne dass es ihm an irgendetwas gefehlt hätte. 2 Stunden Alfred Dorfer, seine Art, Kabarett zu machen, aber auch seine Sicht auf private Dinge, haben wir seit 10 Uhr jetzt besprochen mit ihm hier in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück zum Café. Und bevor wir Sie zurück nach Wien verabschieden, gibt es noch einmal Alfred Dorfer im Schnelldurchlauf. Also ich beginne einen Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie Sie eben mögen. Auf der Bühne fühle ich
eine Weite.
Was ich am meisten schätze an diesem Beruf ist
die Selbstständigkeit.
Aufregung kenne ich
und schätze ich, weil es ein gewisser Aggregatzustand ist, der besondere Leistungen zulässt.
Ich selbst lache gerne über
mich selbst und alle anderen.
Traurig macht mich
Verlust von Dingen, die es wert gewesen wären, sie zu behalten.
Furchtbar ärgern kann ich mich über
die Lüge, die man uns täglich erzählt.
Wie würden Sie die in Worte fassen?
Zum Beispiel, dass es unabhängigen Journalismus gibt.
Wenn ich am Abend nicht einschlafen kann, dann
lese ich.
Immer in meiner Hosentasche habe ich
ein Feuerzeug.
Wäre ich nicht Satiriker geworden, dann
Chirurg.
Die Südtirolerinnen und Südtiroler sind für mich
ein Teil von zu Hause.
Ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich
ein frischer Fisch.
Vielen Dank, Alfred Dorfer, für die vergangenen 2 Stunden und bitte jederzeit wieder gerne bei uns in Südtirol.
Sehr gerne.
Danke. Danke schön.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 mit Sarah Bernardi.